Ja, schönen guten Morgen. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und heute auch nicht allein. Ich habe diesmal meine Frau Helene mitgebracht, sitzt dort hinten neben Tina. Für alle, die letztes Mal gefragt haben, warum kommst du nicht mal allein? Diesmal nicht. Ja, ich wünsche euch, darf man das noch 13 Tage oder 14 Tage nach dem Neujahr, ein frohes und kraftvolles neues Jahr wünschen. Dieses Jahr hatte ich so den Impuls, meinen Mitmenschen nicht unbedingt immer nur frohes Neues wünschen, wie man das so gerne macht, sondern das kam mir so irgendwie so beliebig vor. Und Gott hat mir das Wort aufs Herz gelegt, wünscht den Menschen ein kraftvolles neues Jahr. Von daher wünsche ich euch ein kraftvolles neues Jahr, weil ich glaube, dass wir für die Zukunft kraftvoll ausgerichtet werden müssen. Die Herausforderungen werden nicht weniger und ich weiß, vielleicht trauert der ein oder andere noch der guten alten Zeit wieder und wann wird es wieder einfacher, wann wird es wieder schöner und wann wird es wieder so wie früher. Und die Botschaft ist niemals, nie wieder, sondern die Zeiten werden sich verändern und unsere Aufgabe ist es, immer wieder kraftvoller zu werden, um den Herausforderungen im Leben zu begegnen. Von daher ein kraftvolles neues Jahr 2024 mit allen Herausforderungen, Chancen und Dingen, die uns so begegnen werden. Seid ihr da bei mir? Jawohl, sehr gut. Ja, kennt ihr das? Wer von euch hat so dauernd mit elektronischen Geräten zu tun? Also Computer, iPad und PC. Und kennt ihr das, dass sich manchmal irgendwie gar nichts mehr so bewegt? So der Bildschirm friert ein oder man kauft sich ein neues technisches Gerät und das läuft sehr, sehr flüssig und dann mit der Zeit wird das dann irgendwie immer langsamer und träger. Und man weiß nicht, was so passiert. Ne? Und dann guckt man so in seinen Webbrowser und sieht dann, dass man so 30 Tabs auf hat. Von daher schließt immer Tabs. Und alles wird irgendwie so langsamer und nicht mehr flüssig. Es ruckelt. Wer kennt das? Also ich glaube, in der heutigen Zeit kennt das der ein oder andere. So, was hilft dann nicht? Also ich kann erstmal ein paar Sachen aufzählen, die dann erstmal nicht so helfen. Und zwar, was nicht hilft, ist es, immer wieder den gleichen Button zu drücken. Mensch, ich drücke einmal drauf, es passiert nichts. Und dann drücke ich nochmal drauf und es passiert immer noch nichts. Und dann drücke ich da vielleicht noch 10-mal drauf und es passiert immer noch nichts. Das hilft nichts. Das hilft auch nicht, dieses Ding anzuschreien. Oder zu schimpfen oder mit den Fingern sehr, sehr stark auf das Display zu drücken. Das hilft auch nichts und es hilft auch nicht, das Ding mit den Füßen zu treten, wenn der Rechner unten steht oder so. Habt ihr vielleicht mal irgendwo auf Videos gesehen, dass man sowas macht. Das hilft irgendwie nichts. Was hilft weiterhin nicht? Es hilft nicht zu seufzen und zu klagen. Ne? Ach, der Computer, ach, dieses Handy, ach, hätte ich das mal nicht und ach, warum nicht? Davon wird es auch nicht besser, oder? Genau. Und auf jeden Fall hilft auch nicht abzuwarten und nichts zu tun. Ist da schon mal besser geworden? Hilft dann auch nicht. Ne? Also hilft meistens nur der Neustart. Genau, das Thema ja schon verraten hier. Obwohl Micha hat schon gespoilert. Übrigens ein sehr, sehr schönes Bild, Micha. Das wird bleibend in Erinnerung bleiben bei mir auf jeden Fall. Ich bin auch so ein visueller Typ. Und da hilft nur noch der Neustart. Und bei dem Neustart, da wird der Computer quasi mal resettet. Das werden alle laufenden Prozesse, die sich so im Laufe des Arbeitslebens dort eingeschlichen haben, die werden dort gelöscht. Der Cache, der Zwischenspeicher wird gelöscht. Alles, was man nicht so braucht, wird dann wieder resettet. Und dann kann das System neu starten. Und ich glaube, so ähnlich ist das im Leben auch. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich kenne das ganz gut. Manchmal geht das nicht so gut voran. Manchmal stockt es im Leben. Und da stecken wir fest. Und wir haben den Eindruck, egal was wir tun, es wird irgendwie nicht besser. Schimpfen hilft nicht. Seufzen hilft nicht, immer wieder die gleichen Dinge zu tun hilft nicht. Nichts tun ist auch oft keine Lösung, es geht irgendwie nicht voran. Und ich denke, manchmal brauchen wir auch im Leben einen Neustart. Daher der Titel und das Thema heute, das passt, denke ich mal, ganz gut am Anfang des Jahres, Dein Neustart 2024. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle immer wieder einen Punkt im Leben brauchen, wo wir auf unser Leben blicken, wo wir reflektieren, wo wir Schlüsse ziehen, wo wir schauen, wie läuft mein Leben, wie lief das letzte Jahr, was sollte ich lassen, was sollte ich neu starten, was sollte ich generell neu beginnen? Oder welche Dinge laufen in meinem Leben nicht gut? Und ich denke, Gott ist genau so ein Gott, der deswegen, Gott ist ja von sich aus außerhalb von Raum und Zeit. Er kennt keine Raum und Zeit, hat aber Raum und Zeit geschaffen, damit wir Orientierung haben. Und Gott ist in der Bibel, lesen wir auch immer wieder, ein Gott der Feste und Rituale. Das macht er nicht für sich, sondern für uns, dass wir immer wieder an Punkten kommen, wo wir reflektieren, wo wir uns erinnern, wo wir uns fokussieren. Und von daher brauchen wir auch immer wieder einen Punkt, wo wir neu starten, wo wir reflektieren und wo wir schauen. Warum? Weil Gott auch ein Gott des Neustarts ist. Also Gott ist auch ein Gott der Neuanfänge und Gott ist ein Gott der neuen Chancen und Gott ist jemand, der immer wieder und ständig Neues schafft. Die Bibel ist voll davon und ich möchte auf ein paar Verse eingehen oder ein paar Verse am Anfang mal zeigen, die das meiner Meinung nach ganz gut ausdrücken. Klagelieder 3, Vers 22 und 23, also der Schreiber der Klagelieder, der hatte wirklich kein einfaches Leben, wird ja Jeremia sehr viel zugesprochen, das ist so der traurige Prophet oder der leidende und klagende Prophet, so als solcher ist er bekannt. Und er schreibt zum Beispiel und sagt, die Güte Jahwes ist nicht zu Ende, sein Erbarmen hört nicht auf. Und dann sagt er, an jedem Morgen ist es neu, deine Treue ist groß. Und das finde ich so faszinierend. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Gott gibt uns jeden Morgen neue Chancen. Jeden Morgen geht die Sonne neu auf, obwohl wir das die letzten 3 Monate vielleicht sehr wenig hier gesehen haben, aber hinter den Wolken geht sie auf. Oder ich habe gehört, einige waren da, wo viel Sonne waren, Clara und Hanna. Ne? Ja, man sieht das auch im Gesicht, da, ihr habt Sonne gesehen. Wir jetzt so 3 Monate nicht. Also bei uns in Ostwestfalen zumindest. Ich weiß nicht, wie es im Münsterland war, aber es ist, denke ich mal, sehr ähnlich hier. Ich glaube, ich stelle immer wieder fest, so die Borkner und die Radner, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Fühle mich deswegen wahrscheinlich auch ganz wohl hier. Nun ja, es hört nicht auf. Jeden Morgen ist ein Neustart möglich. Und vielleicht denkst du gerade in deiner Situation, und wenn du so zurückblickst auf das letzte Jahr oder auf dein Leben, dass manche Dinge vielleicht auswegslos sind. Und ich kenne diese Gedanken auch ganz gut. Manchmal denkt man, das wird doch nie was. Und das wird doch nicht besser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemals irgendwie ändern wird. Aber dann sagt dieser Bibelvers, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Jeden Morgen ist ein Neustart möglich. Und bei Gott gibt es dieses Denken, da wird nichts draus, das wird nichts und das klappt nicht und das hat noch nie funktioniert. Diese Gedanken kennt er nicht. Gott ist ein Gott des Neustarts. Wir springen mal zu Jesaja 43. Und dort heißt es, denkt nicht an das, was früher war. Ja? Also alle, die immer so denken, wann kommen die guten alten Zeiten wieder? Sagte, denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Auch ein sehr, sehr schönes Bild, oder? Na gut, jetzt habe ich vorhin was von Reflektieren gesagt und Zurückblicken. Das sollen wir auch nach wie vor immer wieder regelmäßig tun, aber dann auch irgendwann mal einen Cut machen und Dinge auch abschließen. Ich glaube, was er uns hier sagen will, ist, hängt nicht ständig in der Vergangenheit rum. Halte nicht fest an dem, was dir vielleicht immer so lieb ist und die Dinge, die sich vielleicht nicht ändern werden, sondern ich bin ein Gott, der immer wieder die Dinge neu schafft, Dinge weiterentwickelt. Und ich kenne das selber auch, manchmal hadert man vielleicht auch mit gewissen Dingen im Leben, mit schlechten Entscheidungen, wo man denkt, ach, hätte ich das mal so nicht entschieden, hätte ich mal dies oder jenes nicht gemacht. Oder man trauert verpasste Gelegenheiten hinterher und sagt, ah, das wäre so schön geworden, wenn ich das damals so oder so gemacht hätte. Und was dann passiert ist, wir gucken zurück und es macht nichts Gutes mit uns. Es ruft oft keine positiven Emotionen hervor. Es stärkt uns nicht in unserem Glaubensleben, es stärkt uns nicht generell im Leben, sondern wir sollen den Blick nach vorne richten. Es ist so, dass wir manchmal vielleicht im Leben irgendwie tote Pferde reiten. Wir sitzen auf einem Pferd, das nicht mehr lebt und wundern uns, warum wir nicht vorankommen. Deswegen sagt uns dieser Bibelvers, schau nicht unbedingt zurück, achte nicht unbedingt auf das Vergangene, sehe, ich wirke Neues, ich bin ein Gott, der Neues schafft. Und das sagt er dir persönlich genauso heute Morgen. Wir gehen mal weiter in Hesekiel. In Hesekiel 36, Vers 26, auch ein Hammervers. Dort heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und er liefert gleich die Erklärung, warum das so ist. Er sagt, das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Wirklich ein sehr, sehr schöner Text. Aber was sagt er uns? Oder welche Gedanken kommen dir vielleicht dabei, wenn du das liest und wenn du das hörst? Also mich hat es herausgefordert, darüber nachzudenken, was sollte ich vielleicht sein lassen? Was sollte ich vielleicht ablegen? Und ich glaube, genauso wie so ein Rechner sich mit Daten vollmüllt, der Cache oder der Zwischenspeicher, unsere Festplatte, unsere Tabs im Rechner, die müllen ja unseren Rechner zu. Deswegen wird er langsam träge und friert irgendwie ein. Nur das Bild kannte er damals vielleicht hier im Hesekiel noch nicht. Sondern er hat das so beschrieben mit einem versteinerten Herzen. So kann unser Herz auch versteinern. Ich glaube, wir kommen nicht mit einem versteinerten Herzen auf die Welt. Gott schafft uns, das ist ein ganz, ganz neues System. Und ich glaube, im Laufe des Lebens, alles, was uns so passiert, alle Dinge, die wir erleben, Beziehungen, ne, da wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch manchmal, habe ich gehört oder Bücher gelesen, zwischenmenschliche Probleme, Konflikte, Verbitterungen, was auch immer. All das hat das Riesenpotenzial, unser Herz zu versteinern. Und das wusste er hier auch. Und deswegen hat er gesagt, ist es notwendig, diese Versteinerung zu lösen, diese Versteinerung wegzunehmen. Und deswegen hat er gesagt, ich gebe euch ein neues Herz, und vor allen Dingen einen neuen Geist, nehme das versteinerte Herz und gib ein lebendiges dafür. Und das möchte Gott 2024 ganz persönlich in deinem Leben tun. Er möchte dir die Chance geben, ein neues, ein lebendiges Herz zu bekommen. Eine ganz neue Beziehung zum Geist zu haben, zum Heiligen Geist zu haben. Die Frage ist, ob du das möchtest. Er möchte dir Kraft geben und ungeahnte Räume schaffen, in denen du dich bewegen darfst. Und das Ganze ist natürlich auch ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Gott kann alles. Manchmal kann Gott Dinge auch von heute auf morgen lösen. Und manchmal startet er heute den Prozess. Und du guckst in einem Jahr auf das Jahr 2024 und sagst, das war das Jahr, wo ich die Versteinerung in meinem Herzen gelöst habe. Wo Dinge heil geworden sind. Wo Dinge neu entstanden worden sind, wo ich einen Neustart in dem und dem Bereich gemacht habe. Möchtest du das? Und dann Jeremia 29, Vers 11, auch ein wunderbarer Vers, den jeder von uns auch kennt. Und ich finde den Vers sehr, sehr schön, weil er grundsätzlich was über Gott aussagt und wie Gott über uns Menschen denkt. Und ich denke, das können wir nicht oft genug hören, weil der Teufel uns oft immer andere Gedanken einflößt und wir selbst auch. Und dort sagt Gott, ich stelle mir das mal so vor, Gott spricht jetzt so mit mir face to face, wir sitzen irgendwo so zusammen und er sagt zu mir und ich jammer ihm wieder einen vor und dann sagt Gott zu mir, ich weiß ja, Mann, ich weiß ja, was ich mit dir vorhabe. Ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Und ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Und in diesem Wort Zukunft steckt für mich ganz, ganz viel neu drin. Ganz, ganz viel Neustart steckt da für mich drin. Und das ist wichtig, dass wir das wirklich so in unserem Herzen verankern, wie Gott grundsätzlich über uns denkt. Gott denkt über uns, er schaut uns an und sagt, hey, ich habe grundsätzlich friedvolle, gute Gedanken über dich. Und ich möchte mit dir die Zukunft gestalten. Ich möchte nicht mit dir ständig in der Vergangenheit rumwühlen und alle Dinge und hinterherweinen, die du vielleicht nicht so gemacht hast, sondern ich möchte jeden Tag mit dir einen neuen Weg gehen. Und das finde ich so wunderbar. Richtig, richtig cool, oder? Und es gibt halt noch sehr, sehr viele weitere Verse, die einen Gott beschreiben, der nach vorne blickt. Ein Gott, der Zukunft und Hoffnung ist und vor allen Dingen ein Gott des Friedens. Aber das erstmal so im ersten Teil. Warum sollten wir einen Neustart wagen? Oder immer wieder in Betracht ziehen, weil Gott ein Gott des Neuanfangs ist. Amen? Genau. Jetzt die Frage, wie können wir einen Neustart wagen und was bedeutet das so konkret für dich und für mich ab morgen, wenn der Gottesdienst vorbei ist oder vielleicht ab heute 12 Uhr. Weil ich finde, das ist immer so die größte Challenge. Ne? So in dieser Zeit, wo wir hier so zusammen sind, ist das immer alles ganz easy und gut. Wir sind Gott nah, wir haben eine gute Gemeinschaft miteinander, wir haben einen tollen Lobpreis und manchmal auch vielleicht eine gute Predigt und was auch immer. Aber dann gehen wir nach Hause. Ich weiß nicht, wie bei euch das ist. Ich habe 4 Jungs und dann gehen wir nach Hause und dann ist das alles nicht mehr so einfach. Aber wie können wir das zu Hause wagen? Meine Frau guckt mich schon ganz kritisch an da hinten. So, die kann das ganz gut bezeugen. So, wie kann man einen Neustart wagen? Und da möchte ich anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten im Neuen Testament, möchte ich das mal aufzeigen und gucken, was wir daraus lernen können. Und zwar ist das diese Geschichte von Zachäus. Zachäus, den Zöllner, kennen wir, ne? Wer kennt die Geschichte? Viele wahrscheinlich, ne? Lass uns die nochmal zusammen lesen. Dort heißt es, Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Und dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer. Also der oberste Zolleinnehmer, das steht da so nüchtern. Also wir müssen uns das, wie würden wir das in der heutigen Zeit beschreiben? Also er war nicht irgendein Finanzbeamter, der ganz korrekt Steuern eingezogen hat. Also ich würde ihn als Mafiosi beschreiben. Also er hat da schon, er war so der Obergangster der Stadt, würde ich sagen. Er hat die Steuern eingezogen, aber auch noch ganz viel für sich. Deswegen war er auch ein reicher Mann. Ich glaube, so als normaler Zolleinnehmer war er wahrscheinlich so Mittelstand oder so. Aber er war der oberste Zolleinnehmer. Er war auch nicht so beliebt. Und wenn wir seine Geschichte so mal ein bisschen recherchieren und gucken, die Zolleinnehmer waren damals keine coolen, beliebten Typen. Die würden jetzt nicht zum Gottesdienst oder in die Synagoge gehen oder in der ersten Reihe sitzen, wenn man sie überhaupt da reingelassen hat. Also das war so der Status von Zachäus. Eigentlich so ein Gangster. Ein korrupter Finanzmensch. So, und der wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Jesus ging so durch die Stadt, viele, viele Menschen um ihn herum. Zachäus hatte den großen Wunsch, Jesus zu sehen. Nun war er nicht ein 2-Meter-Typ, sondern eher so, ne, das passt auch wieder, so finde ich gut. Wer von euch guckt gerne so Mafia-Filme, so mit Al Pacino und Robert De Niro und so? Danny DeVito, kennt ihr das? So, du warst wie ein Sohn zu mir. Na gut, lassen wir das. Aber er war auch noch so ein kleiner Typ und er wollte Jesus sehen und er kam da nicht durch. So, und was macht er? Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, wie immer der aussieht. So, und er hoffte, ihn dann zu sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Und als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn und rief, Zachäus, komm schnell runter, denn ich muss heute dein Gast sein. Und schnell stieg Zachäus vom Baum herunter, nahm Jesus voller Freude bei sich auf und die Leute waren empört, als sie das sahen. Können wir das auch so gut greifen? Stellt euch mal vor, Jesus, ich habe mir das so vorgestellt, Jesus würde jetzt leibhaftig visuell für uns hier hinkommen, nach Deutschland. Natürlich würden alle hoch, sehr, sehr Geistlichen und Kirchen und Menschen würden alle mit ihm gehen und jeder würde natürlich Jesus einladen wollen. Wahrscheinlich hätten wir als Normalos gar keine Chance, Jesus irgendwie zum Mittag einzuladen. Und dann sagt Jesus, nee, ich gehe zu euch nicht. Ich gehe in Berlin-Kreuzberg zum Obergangster. Wie würden die ganzen Kirchen und ganzen geistlichen Leiter darüber denken? Wie würden wir darüber denken? Ich meine, wir lesen diese Geschichten in der Bibel und denken, ja, was empören sich die Menschen? Steht auch da hinten, Jesus ist zu den Sündern gekommen. Aber ich stelle mir das mal vor, wenn das heute so wäre, ich wäre wahrscheinlich auch empört. Jesus, ich gehe mein Leben lang zur Kirche. Jesus, ich habe immer meinen Zehnten gegeben. Ich war in der Mission, ich habe dies und das und das und das. Dann kommst du schon mal hier hin und dann gehst du zu Al Pacino, den Obergangster, und isst abends bei ihm. Was geht? Ihr vielleicht nicht, aber ich würde so denken. Und genau das passiert nämlich hier. Die Menschen waren zutiefst vielleicht auch getroffen. Die waren richtig empört, dass Jesus dann zu Zachäus geht, der die halbe Stadt da betrogen hat wahrscheinlich. So, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und dann finde ich es ganz witzig hier auch schon fast. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Natürlich hast du von jemandem was erpresst. So, und dann sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Also die Geschichte haben wir alle gut verstanden, oder? Habt ihr die auch so gut gegriffen? Ich finde, wir können 4 Dinge hier ganz gut lernen, die auch für den Alltag, für unseren persönlichen Neustart wichtig sind. Wenn du dich fragst, wie kann ich generell einen Neustart angehen? Vielleicht hast du gemerkt, ja, für mich ist das auch dran, in dem Bereich im Leben einen Neustart hinzulegen. Was sind so Voraussetzungen dafür? Und ich finde, eine wichtige Voraussetzung ist wirklich ein wirkliches Verlangen zu haben nach Veränderung. Zachäus, das steht im ersten Teil dieser Geschichte, er wollte Jesus unbedingt sehen. Und ich glaube nicht, dass Zachäus, und ich interpretiere da jetzt natürlich einiges rein, ich war ja damals nicht dabei, dass der einfach nur so ein bisschen auf Sensation aus war und sagte, oh, da kommt jetzt so ein Promi in die Stadt und ich muss jetzt auch da ganz oben mitschwimmen. Ich glaube, Zachäus, er war nicht der beliebteste Mensch. Ich glaube, er konnte sich wahrscheinlich auch nicht frei in der Stadt bewegen, mal irgendwie in Kebab essen gehen oder so. Das war einfach nicht möglich. Ich glaube, die Menschen haben ihn nicht mit Wohlwollen, mit offenen Armen empfangen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er dann irgendwann auch wirklich von diesem Leben müde war. Wo er gesagt hatte, ich bin da in einer Sackgasse und ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Und da kommt Jesus, der so viel Neues ermöglicht, der Menschen heilt, der Beziehungen kittet, der irgendwas Besonderes macht. Und er sagt, ich möchte diesen Jesus unbedingt sehen. Er hatte ein großes Verlangen nach Veränderung. Die Frage ist, hast du ein großes Verlangen nach Veränderung? Wirkliches Verlangen? Hast du wirklich den Wunsch, dich zu verändern? Und ich glaube, wir laufen manchmal sehr, sehr halbherzig in solche Situationen rein und sagen, ja, ich will Dinge ändern, aber eigentlich will ich es nicht. Und wenn du feststellst, es wäre ja richtig, mal dies oder das zu machen, dann ist das eine erste Erkenntnis, aber das ist wahrscheinlich von hier noch nicht hier hingerutscht. Wenn du Dinge in deinem Leben identifiziert hast, die richtig, die es wäre gut, die mal zu machen, dann würde ich sagen, dreh noch mal eine Schleife, bis du wirklich den Wunsch und das Verlangen nach Veränderung hast. Weil das ist eine der großen Voraussetzungen, um einen Neustart hinzulegen. Hast du wirklich, wirklich den Wunsch, dich zu verändern? Oft spricht man ja davon, dass man sagt, manchmal muss der Schmerz groß genug sein, dass wir Dinge angehen. Ja, und leider ist das manchmal auch so. Manchmal nutzt Gott das auch, um Neues entstehen zu lassen. Das Zweite, was wir von Zachäus hier lernen können, ist die Bereitschaft, Hindernisse zu überwinden. Ich meine, wir lesen, Zachäus sieht diese Menschenmenge. Zachäus hat ein Riesenverlangen nach Veränderung. Er möchte Jesus sehen und er sieht, ich komme irgendwie nicht durch. Erstmal viele Menschen, dann bin ich auch wirklich nicht der Größte in der Stadt. Und er hätte ja sagen können, ich habe es versucht. Ich hab alles versucht. Ich bin ja dahin gegangen, aber keine Chance. Und dann gehe ich wieder zurück. Das machen wir oft auch in Situationen. Ne? Wir haben ein Verlangen, wir versuchen dann Dinge anzugehen. Und dann klappt das irgendwie nicht so. Dann geben wir auf und sagen, ja, ich habe es ja versucht. Hat Gott mir auf dem Herz gelegt, mich mit einer Person auszusöhnen oder was auch immer. Und dann hast du vielleicht den Impuls, sprich sie mal an oder lad sie mal ein. Und dann gehe ich zu Micha und sage, Micha, lass mal Pizza essen und so. Und Micha sagt, nee. Dann sage ich, ich habe es ja versucht. Und dann gebe ich gleich beim ersten Hindernis auf. Und Zachäus hat so nicht gedacht. Zachäus hat gesagt, okay, da ist ein Riesenhindernis. Wie komme ich jetzt an Jesus ran? Er war absolut lösungsorientiert unterwegs und war total bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Zachäus läuft an der Menschenmenge vorbei. Er war nicht der Beliebteste in der Stadt. Der war nicht so gut angesehen. Und dann läuft er an den Leuten vorbei, klettert auf den Baum und so, dass er wahrscheinlich auch gesehen werden kann. Ich glaube nicht, dass er sich hinter den Blättern da versteckt hat und von oben Kuckuck gerufen hat, als Jesus vorbeiging, sondern Er hat ja in Kauf genommen, dass er sich ja mega blamiert, oder? Die ganze Menschenmenge kommt. Und dann sitzt Zachäus da auf dem Baum. Er war total bereit, Hindernisse zu übernehmen, zu überwinden und seine Komfortzone zu verlassen. Die Frage ist, bist du auch bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Bist du bereit, Hindernisse zu überwinden? Bist du bereit, auch Rückschläge in Kauf zu nehmen und es dann nochmal zu versuchen? Was darf dich ein Neustart kosten? Was bist du vielleicht auch bereit zu opfern? Das Dritte, was wir hier lernen können von Zachäus, ist, offen zu sein gegenüber Veränderung. Ein ganz wichtiger Punkt. Zachäus wurde verändert, als er sein Herz öffnete. Und einen Neustart zu wagen, das bedeutet ganz, ganz oft Veränderung und Transformation zuzulassen, generell auch erstmal offen dafür zu sein. Das hört sich alles sehr, sehr leicht in der Theorie an, ist aber sehr praktisch, sehr einfach in der Praxis. Wie äußert sich das? Offenheit oder nicht offen zu sein. Manchmal neigen wir vielleicht auch dazu, an Bewährten festzuhalten. Und das rührt daher, dass wir uns da sicher fühlen. Weil Bewährtes, Traditionelles, was auch immer, gibt uns eine grundsätzliche Sicherheit, gibt uns auch das Gefühl und den Zustand, wir sind erstmal safe. Und wir fühlen uns vielleicht auch nicht so wohl in außerhalb der Komfortzone. Es gibt ja so in der Persönlichkeitsentwicklung generell so ein Zonenmodell und dann kommt nach der Komfortzone erstmal die Angstzone. So, und diese Angstzone heißt nicht einfach so, sondern weil ich hab Altbewährtes verlassen. Ich bin rausgegangen aus meiner Komfortzone. So, dann stehe ich da. Ui. Jetzt ist ein Wind, ne? Petrus steigt aus dem Boot aus und er geht. Und dann merkt er, oh, ich gehe auf Wasser. Und dann merkt er auf einmal die Wellen, der komplett aus der Komfortzone raus. Aber was hat ihn dazu ermutigt, aus der Komfortzone rauszugehen? Er war grundsätzlich erstmal offen dafür, dass Jesus ihn gerufen hat. Zachäus war hier auch erstmal generell offen für Veränderung. Er sitzt dort auf dem Baum. Jesus sagt, heute Abend will ich bei dir zu Abend essen. Und er hätte sagen können, na Jesus, das geht mir einfach alles ein bisschen zu schnell. Lass uns da vielleicht erstmal beim Kebab-Händler um die Ecke treffen. Nee, er war grundsätzlich sehr offen für Veränderung. Und wenn du hier sitzt und denkst, ja, ich muss einen Neustart in meinem Leben wagen, ich habe in dem Bereich vor, einen Neustart zu wagen, dann frag dich, bin ich wirklich offen für das, was danach passiert? Und vielleicht passiert danach etwas, was ich gar nicht einordnen kann, das ich nicht mehr kontrollieren kann, was ich loslassen muss. Und das ist der schwierige Part. Das ist auch voll mein Thema im Leben. Dinge nicht kontrollieren können, Dinge irgendwie loslassen zu müssen. Das geht mir in einigen Bereichen sehr, sehr gut. Und einigen weniger gut. Hast du vielleicht auch Angst vor Neuem? Hast du vielleicht auch Angst vor dem, was da passiert, wenn du deine Komfortzone verlässt? Dann möchte ich dir sagen, das ist erstmal auch völlig normal und das ist auch, Gott kennt das auch. Wir lesen ja in der Bibel, wenn der Engel des Herrn den Menschen begegnete, wenn die Engel kamen, was waren die ersten Worte, die sie immer gesagt haben? Jedes Mal, fürchtet euch nicht. Das haben sie nicht einfach so gesagt, weil das deren Grußformel war, so die himmlische Grußformel, fürchtet euch nicht. Dann sagen, hey, habt keine Angst. Hier passiert etwas, das kannst du gerade nicht einordnen. Und das ist okay, dass du Angst hast, aber ich sage dir, du brauchst keine Angst zu haben. Und das ist das, was Gott uns auch hier zuspricht und sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Offen sein für Veränderung, offen sein für das Neue, was da entsteht. Weil ich glaube, wir haben oft auch sehr, sehr große Vorstellungen davon, wie das Neue auszusehen hat, oder? Gott, ich will einen Neustart. Und ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, wie dieser Neustart aussieht. Dann sagt Gott, interessant, bei mir sieht das so aus. Dann sagen wir, dann nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Bist du offen für Veränderung? Bist du wirklich offen für das, was dort passiert? Bist du vielleicht auch offen für Transformation, Dinge komplett umgestaltet werden in deinem Leben? Und das Letzte, was wir hier lernen können von Zachäus, ist die Bereitschaft zur Wiedergutmachung. Und das finde ich so schön, dass diese Geschichte nicht da aufhört, dass Jesus zu Zachäus kommt, dass das ganze Haus von Zachäus dass gerettet wird, dass Zachäus einen Neustart in seinem Leben erfährt, sondern die Geschichte beschreibt uns auch die Auswirkungen des Neustarts. Und das finde ich richtig gut. Da heißt es ja, Zachäus war bereit, die Menschen, sagen wir mal, die er nicht so ganz rechtmäßig behandelt hat, die er betrogen hat, zu entschädigen. Zachäus hat nicht nur erkannt und sagt, ja, das war alles nicht richtig, aber das war ja mein Leben vor Gott. Jetzt lebe ich ja mit Gott und das ist ein neues Leben. Sondern er hat gesagt, ja, das stimmt, ich lebe jetzt mein Leben mit Jesus, mit Gott. Aber er hat gesagt, ich muss da nochmal zurückgehen und ich muss hier auch mal ein paar Dinge gut machen. Und ich muss mal erstmal Dinge zurückgeben und die ich erpresst habe, denen gebe ich das Vierfache zurück. Und ich glaube, wir neigen oft auch dazu, wir bekennen Dinge und sagen, ich habe das mit Gott geklärt, wir beten und sagen, alles ist schön, aber oft gehen wir den Schritt nicht und klären Dinge mal oder machen Dinge irgendwie wieder gut. Die Scherben, die sich manchmal so im Leben ergeben, die dürfen manchmal auch aufgesammelt werden, wenn sie dann noch liegen und jemand da ständig reintrappt. Dann darf ich die auch mal wegfegen. Und so wie du auch sagtest, wir sind manchmal auch nicht nur diejenigen, die selber sich anklemmen, sondern wir geben auch anderen Kraft. Dein Neustart kann auch sehr heilsam für andere Menschen sein, für dein Umfeld sein. Du ermöglichst durch deinen Neustart vielleicht auch Wiedergutmachung bei anderen Menschen. Und ich glaube, der Neustart von Zachäus in dieser Geschichte hatte Einfluss auf die ganze Stadt. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Erstmal zahlen alle weniger Steuern. Aber dann heißt es ja, dass er zu den Menschen hingegangen ist, zu den nicht wenigen Menschen, und sie entschädigt hat. Und ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das nicht unbedingt immer so Gespräche an der Tür waren. Ja, by the way, ich habe dich betrogen, hier hast du einen 10 Schekel oder so. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass da Gespräche stattgefunden haben. Dass die Menschen gesagt haben, hey, du, Zachäus? Erzähl mal, wie war denn das eigentlich und wieso bist du jetzt auf einmal so und was geht denn in dir vor? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Zachäus eine lange Zeit damit beschäftigt war, von Tür zu Tür zu gehen und die Menschen zu entschädigen. Es hatte Einfluss auf sein Umfeld. Er hatte Einfluss auf sein Umfeld. Seine Entscheidung hatte Einfluss auf sein Umfeld. Und wenn du einen Neustart wagst, hat das ziemlich sicher Einfluss auf dein Umfeld. Da bin ich sehr, sehr sicher. Die Frage ist, ob du bereit bist, auch in deinem Leben Dinge wieder gut zu machen. Und das ist oft so der schwierigste Weg, aber auch der heilsamste. Du tust was Gutes für dich und du tust was Gutes für das andere. Und da passiert Heilung. Und ich glaube, der Teufel ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Beziehungen kaputt zu machen, Gedanken zu zerstreuen, und das einfach zu wirken, dass Beziehungen nicht in eine Heilung kommen. Ich würde dich ermutigen, uns alle ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und auch Schritte der Wiedergutmachung aktiv zu gehen. Und auch das ist ein Prozess. Und auch das ist oft nicht mit einem Gespräch zu tun. Es fängt erstmal bei mir persönlich an. Habe ich das Verlangen? Bin ich bereit, da auch Rückschläge hinzunehmen, Hindernisse zu überwinden? Bin ich generell auch sehr offen für das, was danach passiert? Und bin ich dann auch bereit, wirklich diesen Schritt zu gehen und Dinge wieder gut zu machen? 2024 kann dein Jahr des Neustarts werden. Es kann dir helfen, Dinge restarten, neu zu starten, ob wieder auf Kurs zu bringen. Es hat aber auch sehr viel Potenzial, und vielleicht ist das für dich dran, Dinge komplett neu zu beginnen. Sich danach auszustrecken und sagen, Gott, was hast du dieses Jahr Neues für mich? Ich bin bereit. Die Straße ist leer. Wo soll ich hin? Und ich möchte dich dazu ermutigen, das einfach dieses Jahr mal so bewusst für dich in Angriff zu nehmen. Ich möchte jetzt mit euch mal was Neues machen, was ich bis jetzt noch nicht so gemacht habe, aber vielleicht habt ihr das mit anderen schon gemacht. Ich möchte jetzt in eine Zeit der Reflexion gehen. Ich möchte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, und danach werden wir nahtlos in den Worship gehen. einfach darüber nachzudenken, was du gerade gehört hast und zu überlegen, wo in meinem Leben sind Dinge, die ich vielleicht neu angehen darf. Und wenn du möchtest, darfst du da einfach die Augen schließen, einfach so zur persönlichen Konzentration, zur Privatsphäre. Und ich stelle dir einfach ein paar Fragen und würde dann zum Abschluss ein Gebet sprechen und dann gehen wir direkt in den Lobpreis. Wo hat Gott heute dein Herz berührt? Welche Wörter kommen dir jetzt gerade in den Sinn? Welcher Bibeltext, welche Bibelworte, woran erinnert er dich gerade? Ganz konkret, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du einen Neustart angehen darfst? Und dann halt die Frage, hast du ein tiefes Verlangen nach Veränderung? Wärst du auch bereit, Hindernisse zu überwinden? Bist du offen dafür, für das, was dort vielleicht auch Neues entstehen kann? Und würdest du auch den Schritt der Wiedergutmachung gehen? Wie lautet deine Antwort, wenn du jetzt dir vorstellst, dass du direkt mit Gott im Gespräch bist? Was möchtest du ihm persönlich sagen? Bist du auch hier und hast noch gar keine Beziehung zu Gott. Vielleicht hast du dich noch nie für Gott entschieden und für Jesus entschieden und merkst gerade, ich möchte generell einen Neustart in meinem Leben. Ich möchte mein Leben mit Jesus starten. Ich möchte mich jetzt für Jesus entscheiden. Dann darfst du das jetzt auch tun. Dann kannst du sagen, Jesus, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Jesus, ich möchte ein Leben mit dir leben. Du bist mein Herr und mein Heiland. Und ich möchte heute anfangen, meinen Weg mit dir zu gestalten. Und dann sagt uns Jesus in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, dann bin ich treu und gerecht und vergib euch alle eure Sünden und reinige euch von jedem begangenen Unrecht. Das spricht er jedem von uns zu. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott des Neuanfangs bist. Ich danke dir, dass du jeden Tag die Sonne aufgehen lässt, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und dass es bei dir keinen Punkt gibt, wo etwas nicht möglich ist. Wir leben gerade in dieser Zeit, wo jederzeit ein Neustart möglich ist.